die Bezeichnung des Seminars uns andeutet, dass es um unser Herz geht, sehr größtenteils. Und in Sprüche 4, Vers 32, 23, unser Mottovers lautet: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also es geht um etwas Zentrales, was uns betrifft, was unser Wesen betrifft, um den Kern unserer Persönlichkeit. Wenn ihr versuchen würdet, oder vielleicht hat jemand das schon getan, wenn man die Bibel liest und so überall, wo das Wort Herz vorkommt, einfach markieren, da wird man staunen, wie viel die Bibel über das Herz sagt. Fast, nicht jede Seite, aber sehr, sehr oft kommt der Begriff Herz vor. Entweder Gott spricht das aus oder die Menschen sprechen das aus oder eben durch den Heiligen Geist die Schreiber sprechen das an. Und deswegen wollen wir auch uns Mühe machen, an dieser Arbeit nicht müde zu werden, mehr als alles andere unser Herz zu behüten. Und die Bibel offenbart uns sehr viel über unser Herz und das ist der Zweck von diesen Seminaren. Deswegen wollen wir jetzt auch dieses weitermachen. Wir beginnen jetzt mit einem Gebet. Ich bitte alle aufzustehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du uns deine Liebe in dem offenbart hast, dass du auch deine Wahrheit uns verkündigt hast, auch über dich selbst und auch über uns. Danke, Herr, dass in deinem Wort wir auch uns selber besser erkennen können. Und wir bitten dich, dass du uns segnest in dieser Arbeit, auch wenn diese Arbeit uns nicht sehr angenehm ist und nicht immer erfreulich ist. Und doch, wir danken dir, dass du uns diese Wahrheiten offenbarst und den Weg zeigst, wie wir dich verherrlichen können, dir ein gottgefälliges Leben führen können, dich ehren können mit unserem Leben. Herr, segne uns, dass auch dieser Tag etwas dazu beitragen könnte, dass wir unser Herz mehr als alles andere behüten, bewahren und auf dich ausrichten. Bitte segne uns. Amen. Nun, bevor wir zu den heutigen Themen gehen, machen wir einen kurzen Rückblick über die Hauptthemen, die wir schon bis jetzt abgedeckt haben, damit wir ein bisschen den Kontext wiederherstellen. So, zuerst die sogenannte biblische Brille. Also es ist sehr wichtig, dass wir immer mehr und mehr lernen, das Leben, alles, was um uns herum passiert, alles, was in uns geschieht, dass wir durch die biblische Brille es betrachten. Nicht durch menschliche Meinungen oder menschliche Weisheiten, sondern wie sieht die Bibel, wie wertet die Bibel das aus und wie ordnet die Bibel das alles ein? Wir hatten diesen Baum gehabt und der symbolisiert so ein bisschen eine Zusammenfassung von einigen biblischen Aussagen über unser Herz, über uns selbst. Also wir als Menschen werden als ein Baum dargestellt. Ein Baum hat natürlich Früchte und so weiter und auch die Wurzeln. Und Jesus sagt ganz deutlich, dass an den Früchten erkennt man den Baum, an den Früchten erkennt man uns. Und die Früchte, das sind unsere Werke, Worte, Taten. Das ist, was sichtbar ist, was wir selber sofort erkennen, auch andere um uns herum sofort es sehen können. Und Jesus sagt, dass diese Werke und Worte, dass sie aus dem Herzen kommen, aus dem Herzen heraus. Das ist eine sehr wichtige biblische Wahrheit, dass nicht die äußerlichen Einwirkungen entscheiden, was wir tun, sondern unser Herz entscheidet darüber, was wir tun. Das ist ein sehr, sehr wichtiger, zentraler Aspekt der Bibel. Unser Herz, praktisch um die Werke zu verändern, muss man das Herz erforschen und die notwendigen Veränderungen hier treffen. Dann wird eine erfolgreiche Veränderung der Früchte sein. Wenn man jetzt die Werke verändert, das Verhalten verändert, ohne dass das Herz verändert wurde, dann geschieht was? Wir haben das schon immer wieder erwähnt. Wie nennt man das? Früchte. ankleben. Ja, dass man versucht, praktisch eine Frucht, einen Apfel von einem Baum, schlechte Apfel abschneiden und einen guten Apfel dran kleben. Das ist eine nette Geste, aber sie bringt uns nicht viel und wissen selber, das hat keinen Sinn. Wenn wir hier wollen gute Früchte haben, dann müssen wir hier an diesem Bereich arbeiten. Und die Bibel offenbart uns ganze Menge darüber, was sich alles in unserem Herzen tut. Also Lukas 6, 43, 45 spricht davon, dass aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und da ist auch dieses Bild von Früchten und so weiter, das Herz ist voll mit etwas. Also das Herz ist niemals leer, ist immer mit etwas erfüllt. Nur die Frage dann, womit ist es erfüllt? Das ist eine andere Frage. Aber das Herz ist immer mit etwas voll. Das Herz ist niemals neutral oder so, da ist einfach nichts drin. Das Herz ist, aus der Fülle des Herzens handeln wir. Römer 1, 18 bis 32 ist ein sehr wichtiger Bibelabschnitt, Textabschnitt, der spricht von einem dreifachen Austausch, der in unserem Herzen ständig stattfindet. Nicht nur einmal irgendwann stattgefunden hat, sondern immer wieder das geschieht. Und zwar dieser Prozess, dieser Austausch läuft auf drei Ebenen. Können wir uns erinnern, die unterste, wichtigste Ebene, was wird da ausgetauscht? Deswegen ist so, Wiederholungen sind wichtig, ja, dass man ein bisschen wiederholt. Ja. Also was wird da als erstes ausgetauscht? Diese drei Austausche, sie haben vertauscht eins auf das andere. Ja, sagt einfach so. Genau, Schöpfer gegen die Schöpfung wird vertauscht. Okay, das ist die Ebene der Anbetung. Das ist die grundlegendste, die wichtigste. Und daraus resultiert dann sich alles andere oder entscheidet sich daran. Wenn in einem bestimmten Moment, in einer bestimmten Situation ich den Schöpfer als mein Anbetungsobjekt habe, dann werde ich auch dementsprechend denken und für mich verhalten. Wenn aber ich etwas aus der Schöpfung für wichtiger halte als den Schöpfer selbst, dann werde ich dementsprechend weiter handeln. Auf der zweiten Ebene, was wird da vertauscht? Also auf der ersten haben sie Schöpfer gegen die Schöpfung vertauscht. Auf der zweiten Ebene, was haben sie vertauscht? Der zweite Austausch? Wahrheit gegen Lüge vertauscht. Ja, sehr, sehr richtig. Weil dann beginnt man Argumente aufzubauen, ich muss so handeln, anders geht es nicht und, weil schon die Grundlage schon falsch ist, dann natürlich werden auch die Früchte werden dann auch falsch sein. Und die dritte Ebene, was wird da vertauscht? Habt keine Angst zu sagen, habt keine Angst auf falsche Antworten zu sagen, das ist kein Problem. Auf der dritte Vertausch, was wird da vertauscht? Dankeschön, die Almersbacher, sie sind fleißige Studenten, Dankeschön. Moral gegen Unmoral oder Amoral oder man kann auch sagen, richtiges Verhalten gegen falsches Verhalten wird vertauscht. Also dieser Text, er zeigt das sehr, sehr sehr so deutlich, auch anhand von Beispielen. Und man sieht, dass da nicht nur einfach um irgendwelche Heiden es geht, die irgendwann das gemacht haben, sondern es geht um uns. Und wir werden feststellen, wir stellen das immer wieder fest, dass bei mir immer wieder dieser Austausch, er ist immer im Gange. Und da muss ich eben immer darauf wachen, achten, was geschieht in mir, warum handle ich so und so. Und dann, ich sehe besonders, wenn meine Handlungen überhaupt nicht gut sind, die Frucht ist nicht gut, also dann wird es unbedingt schlechte Wurzeln geben. Und dann stelle ich fest, aha, ich habe wieder was vertauscht. Und dann bin ich so überzeugt in meiner Rechtfertigung, das ist Lüge, aber ich bin sehr überzeugt darin, ich denke, so muss sein, anders nicht. Und dann, das Wort Gottes zerschlägt meine Argumente und dann muss ich zugeben, nein, Herr, vergib mir, es geht doch auch anders. Es geht auch nach deinem Willen, nicht nur nach meinem. Ja, dann der nächste Textabschnitt sagt uns, dass in unserem Herzen Begierden vorhanden sind, die uns sehr, sehr stark prägen, lenken, steuern, beeinflussen. Dieser Jakobus 1, 4, 1 bis 4 ist ja der Abschnitt, woher kommen Streitigkeiten und Kämpfe unter euch? Und nicht aus den Lüsten, die in euren Gliedern streiten, Lüsten, Begierde, starke Wünsche. Sie dominieren uns und dann wir streiten miteinander. Und Jakobus bringt dieses Thema sehr krass zum Ausdruck, dass er sagt eigentlich, wenn du Streit führst, wenn du kämpfst, dann streitest du nicht mit Menschen, sondern mit Gott. Und das gibt uns eine ganz andere Sicht der Dinge. Aber dieser Text offenbart uns auch, was in uns geschieht, was in uns zugeht. Nicht einfach, was zwischen den Menschen oder was in anderen Menschen, sondern in mir, was da geschieht. Und die Bibel spricht von Begierden, nicht nur dieser Text, es gibt auch andere Texte, die von Begierden sprechen, die eigentlich ein Teil unserer Persönlichkeit sind, diese Begierden. Matthäus 6, 19 bis 24 offenbart uns, dass Schätze in unseren Herzen auch vorhanden sind und sie auch dominieren, da uns beherrschen oder lenken. Da, wo euer Schatz ist, da wird was sein? Wird euer Herz sein. Ja, so, das ist ein ganz einfaches Prinzip, sagt Jesus. Und es ist nicht verkehrt, einen Schatz zu haben, nur die Frage ist, was ist mein Schatz? Wo ist mein Herz? Da, wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Und auch das beeinflusst unser gesamtes unser Denken, Handeln und unser menschliches Wesen. Und Hesekiel 14, 1 bis 6 ist eine sehr starke Bibelstelle, die so gesagt, die unsere Brille, falsche Brille so runterreißt von uns und die Wahrheit zeigt, dass da ganz deutlich wird gesagt, dass Götzen im Herzen sind, dass Menschen Götzen im Herzen haben. Und das ist sehr interessant, dass dieser Abschnitt, dieser Hesekiel lebt ja zur Zeit, wo der Götzendienst ja so ganz offen und äußerlich wurde praktiziert, also einfach wirkliche materielle Götzen, Gegenstände wurden gestellt, Leute fielen nieder vor denen und so weiter. Heute, wenn wir über Götzen sprechen, das ist immer so im übertragenen Sinn. Aber damals war das buchstäblich. Gerade da spricht Gott ganz deutlich an, dass, sagt er, Menschen, sie schließen Götzen in ihr Herz ein und stellen so dieses Anstoß vor ihren Augen, vor ihren Angesicht. Und praktisch, dieser Götze steht nicht nur im Herzen, er praktisch blendet, er steht vor den Augen immer. Und alles, was man, worauf man schaut, schaut man durch diesen Götzen. Diese Wünsche, diese Begierden, dieses Verlangen, so muss es haben, so brauche ich, ich muss das haben. Diese starke Wünsche, die dominieren uns total. Das sagt uns dieser Vers ganz deutlich und Gott sagt auch ganz klar, wer Götzen in seinem Herzen gestellt hat und so weiter, dem werde ich nach der Menge seiner Götzen antworten, sagt Gott. Ich werde nicht das tun, was der Mensch will, sondern ich werde das tun, also nach der Menge seiner Götzen, um dem, sagt er, meinem Volk ans Herz zu greifen. So ein Begriff, um ans Herz zu greifen, also um uns ans Herz zu greifen. Und die sechste Bibelstelle, Matthäus 7, 24, 27, das ist die das Gleichnis von zwei Häusern auf dem Felsen und auf dem Sand. Da wird auch gesagt, dass in unserem Herzen kann die Grundlage Sand kann vorhanden sein oder auch Felsen. Aber Probleme kommen ja daher, wenn der Sand da ist. Wenn wir nicht auf den Felsen bauen, sondern auf dem Sand und dann zerbricht unser Haus und dann gibt es Schwierigkeiten. Und dieser Vers zeigt uns, dass Gott verschiedene Stürme zulässt in unserem Leben, Probleme wie dieser Regen, wie Jesus das beschreibt, und Wasser und Fluten, damit die Grundlage offenbart wird, die Grundlage, worauf wir bauen, des Hauses offenbart wird. Und wenn es Sand ist, wenn das Haus zerfällt, dann sieht man ganz deutlich, ich baue auf Sand, mein Haus bricht zusammen. Also irgendwas ist falsch in mir. Und dann, das ist die das Moment, wo Gott die Möglichkeit gibt, sagt, ja, tu doch was. Du kannst die Grundlage austauschen. Du musst nicht immer weiter auf dem Sand bauen und immer wieder das alles zusammenbricht. Wechsle, arbeite an deinem Grund, Fundament. Ist es soweit klar, wenn Fragen sind? Bitte schön, streck die Hand und ein Mikrofon wird dann gebracht und dann kann man die Frage stellen, wenn etwas undeutlich ist. Wir überfliegen nur ganz kurz diese Wiederholungen. Letztendlich, was die Bibel uns lehrt, wir können auf diese Frage dann beantworten, also warum tue ich das, was ich tue? Und die Antwort, ich tue das, weil ich, und da habt ihr jetzt eine Lücke. Wer zum ersten Mal heute hier ist, also es funktioniert so, dass in euren Heften, Arbeitsheften, da gibt es immer wieder Lücken, die werdet ihr dann füllen. Ich werde es vorlesen und dann jemand von euch liest den anderen Text und die Lücken werde ich vorlesen. Und jetzt die erste Lücke. Was kommt da hinein? Dieses haben wir schon mehrmals, letzte Male auch wiederholt. Ich tue das, was ich tue, weil ich was? Anbete. Richtig. Das ist das. Anbete. Und das ist eigentlich so die zusammenfassende Sicht der Bibel über uns selbst. Wenn die meisten Menschen kommen nicht darauf, weil das ist eine Gott offenbart, diese Wahrheit in seiner Schrift. Meistens Menschen sagen, ich tue das, weil, warum? Weil der andere mich provoziert hat, zum Beispiel. Ja? Oder weil ich so erzogen wurde. Oder ja, weil eben es gefällt mir so. Oder aber meistens wird so auf andere immer die Schuld geschoben. Und Jesus sagt ganz deutlich, denn alles, was der Mensch tut, alle bösen Gedanken, die kommen aus dem Herzen, aus dem Inneren. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Wir haben letztes Mal das biblische Konzept der Veränderung auch, nicht letztes Mal, davor, bis jetzt praktisch, angeschaut. Ganz kurz dieses Wiederholen, das ist nach, ja, lesen wir den Text jetzt aus Epheser 4, 22 bis 24, das ist dieser grundlegende Text. Ich lese ihn gleich vor. Oder Harald, wenn du das hast, bitte kannst du ihn vorlesen. Epheser 4, 22 bis 24.
Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Ja, in diesen Versen ist in kurzer Form das ganze Veränderungsprogramm Gottes dargestellt. Und diese Tabelle oder Skizze, sie zeigt das ein bisschen auf. Also es gibt äußere Umstände, die auf uns einwirken. Diese kleinen Pfeile, die wirken auf uns ein. Und die sind immer da, jeden Tag. Wir haben irgendwelche äußere Umstände, ist es verständlich. Und es gibt Gott, der auch auf uns einwirkt. Und eigentlich, gut, diese Skizze stellt das nicht dar, aber wir wissen, dass Gott eher kontrolliert, bestimmt und beherrscht diese äußeren Umstände. Gott ist die höchste Instanz bei allem, was uns geschieht. Nicht der Satan, nicht die Menschen, nicht wir selbst, sondern Gott ist die höchste Autorität über alle äußeren Umstände. Das sagt die Bibel sehr, sehr eindeutig. Und jetzt praktisch sind die Einwirkungen da. Rechte Seite, diese zwei Kasten, die zeigen den alten Menschen an. Diese zwei Kassen zeigen den neuen Menschen an. Und jetzt der alte Mensch, wir müssen ihn ablegen, der in den früheren Wandel, also der frühere Wandel lebte. Der frühere Wandel, griechisch ein Wort Anastrophe, bedeutet dieses Zeichen, wie es dreht sich immer im Kreis, immer dasselbe tut der Mensch. Wiederholungen, er wiederholt sich. Also unsere Gewohnheiten sind das. Jeder von uns hat seine Gewohnheiten, wie er reagiert, auf verschiedene Art und Weise. Auf alles Mögliche, zum Beispiel wenn du verheiratet bist, dein Ehepartner jetzt die Zahnpaste ausdrückt aus der Tube, anders als du das immer getan hast und dir gefällt das nicht, was machst du, wie reagierst du darauf? Das ist deine Anastrophe, ob sie gut ist oder schlecht, sie kann auch gut sein. Aber meistens dieser frühere Wandel war schlecht, weil der sich wegen betrügerischen Begierden verderbte. Die Epitomie, das Wort für die Begierden, das ist das, was uns innerlich verderbte. Verderbte ist eigentlich schwaches deutsches Wort im Vergleich zu dem Griechischen, was da steht. Im Griechischen steht so verweste, so richtig auf eine abscheuliche Weise vergammelte, so mit viel Gestank und so weiter. So ein Wort steht da. Und das ist, was in unserem Herzen eigentlich passiert. Das ist praktisch unser Herz, ist dieser Kasten, das sind unsere Werke. Und Gott wirkt zwar, aber hier ist ein ganz klarer Widerspruch gegen Gott. Nein, ich will es nicht oder ich weiß es anders. Das ist ein ganz klarer Widerspruch und deswegen ist hier praktisch kein, von Gottes Seite kein Durchgang, kein Weg, kein offener Weg. Hier ist die Blockade. Und die Bibel sagt, dass wir müssen wechseln, also erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Dieser rote Pfeil bedeutet dieser innere Wechsel, die Buße, Bekehrung, Sinneswandlung, Umwandlung, Wandlung. Das bedeutet dieser Pfeil und dass wir erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Hier beginnt die Veränderung, nicht hier. Und dann den neuen Menschen anziehen, der jetzt nicht durch die Epitomie, durch die Begierden verderbt wird, sondern der von Gott beeinflusst wird. Hier sehen wir, dass Gott wirkt und hier ist kein Widerstand Gott gegenüber. Hier ist Annahme. Der Mensch beginnt anzunehmen, was Gott sagt. Und dann entsteht dieser Weg, der geht durch und dann reagiert man auf die äußeren Umstände nicht entsprechend den Begierden, sondern entsprechend, wie Gott es haben möchte. Das ist Veränderung. Wenn diese Veränderung nicht stattfindet im Leben eines Menschen, dann im Prinzip ist keine Veränderung. Wir versuchen gleich natürlich sehr oft, wir sehen, dieses ist falsch, dann komm, machen wir doch das. Verhalten verändern. Und wenn es klappt, sind wir schon hoch erfreut. Aber die Praxis zeigt, dass nach einer kurzen Zeit das wieder nicht funktioniert. Es kommt wieder alles zurück, weil die Wurzeln sind immer noch dieselben geblieben. Hier diese Veränderung, Erneuerung der Gesinnung, im Geist der Gesinnung, die bewirkt dann Offenheit Gott gegenüber und dann Wirkung Gottes auf den neuen Menschen und dann dementsprechendes Verhalten auf die äußeren Umstände. Das, vielleicht ist das nicht ganz deutlich, vielleicht nicht einsichtig, aber macht euch keine Sorgen. Es ist schwierig, gleich alles zu behalten oder auch alles so richtig zu verstehen. Auch ich verstehe ich immer noch nicht alles. Deswegen auch mir fällt es auch vieles auch nicht leicht, auch fällt immer noch nicht ganz einfach, so alles zu erklären. Aber dieser Text, Epheser 4, 22 bis 24, ist so reich vom Inhalt, dass sicherlich keine Skizze oder Tabelle wird das alles erklären können. Die nächste Frage, über die wir auch gesprochen haben, okay, jetzt wir haben über das Herz gesprochen und das, was sich im Herzen tut und so weiter, aber wie erkennt man das, wie kann man das feststellen, wie kann man das herausfinden? Wir haben gesprochen über die Fragen des Herzens. Das ist jetzt ein seelsorgerliches Werkzeug, das man in erster Linie an sich selbst anwenden sollte. Und wenn man mit anderen spricht, man kann es natürlich auch bei anderen anwenden. Das sind fünf Arten von Fragenstellungen. Zu fünf Bereichen sollte man Fragen stellen, nach klaren Antworten suchen. Das ist hier so ein bisschen Wortspiel. Das Herz sehen wir mit Rot, hat man angepasst, dass es so schön aussieht. Aber viel wichtiger ist der Inhalt, also das Ereignis. Zuerst fragen wir zum das Ereignis, was ist geschehen, was ist passiert? Und dann erzählt der Mensch das und das passiert. Er erzählt die äußere Situation, in der er sich befand. Das und das ist passiert. Jemand hat mir da etwas getan oder ich habe etwas getan und das ist geworden. Handlung, die Frage Handlung bedeutet, wie hast du darauf reagiert? Also beschreibe einfach, das sind so die Früchte. Die sichtbaren Früchte, also was hast du getan? Und dann sehr unterschiedliche Reaktionen, manchmal Menschen sagen, ich habe nichts getan, das ist auch eine Handlung, entweder nichts getan, geschwiegen oder geschrien oder geweint oder mich beleidigt oder zornig wurde ich oder verletzt. Wie hast du darauf reagiert? Also hier fragen wir Fragen zum Bereich, was hast du getan? Erwartung oder das E, Erwartung. Das ist, als du gehandelt hast, was hast du erwartet daraus? Oder worauf hast du gehofft? Was, wolltest du verändern? Was wolltest du erreichen? Die Fragen kann man auf verschiedenste Art und Weise stellen, aber hier muss die Berechnung unseres Herzens zum Ausdruck kommen. Wir fassen jetzt nur kurz zusammen. Zu allen diesen gibt es sehr viele Bibelstellen, die davon sprechen, dass das Herz, unser Herz ist berechnend, unser Herz plant, unser Herz hat Gedanken. Die müssen wir herausfinden. Jetzt, als ich so gehandelt habe, worauf habe ich gehofft oder was wollte ich erreichen dadurch? Dieses wollen wir herausfinden. Rechtfertigung. Wie rechtfertigst du deine Handlung? Womit? Warum denkst du, so ist richtig? Warum denkst du, nur so kann man oder muss man handeln, anders geht es nicht? Und dann werden wir erfahren, wie der Mensch, was er denkt, so ganz tief in seinem Inneren, wie er seine Handlungen rechtfertigt, dass er sagt, ja, ich habe getan, weil, da kommen immer meistens die Antworten, weil so ich erzogen wurde so, oder ja, der andere hat mich doch zuerst angegriffen, und ja, weil anders geht es ja gar nicht. Und manchmal sagen die Leute, ja, du bist wohl anders, du bist ja auch so, also mach so, ich habe so gehandelt, weil du genauso bist wie ich. All der mögliche Begründungen kommen vor, um die Handlung zu rechtfertigen. Und das Letzte, das Z, das ist das Wichtigste, durch dieses Ganze forscht man nach den zentralen Werten. In diesem Fall, in diesem Ereignis, was da geschehen ist, worum ging es dir am meisten? Wofür hast du gekämpft? Was ist dein Leben in diesem? Was ist, wo du sagst, ohne das kann ich nicht leben. Ich muss das haben. Wenn ich das und das hätte, dann wäre es alles in Ordnung. Aber es war nicht das. Und was ist das zentrale Wert? Der Schatz, wie Jesus es nennt. Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Also welcher Schatz dominiert mich? Diese Fragen, sie helfen uns. Es ist nicht... Dankeschön, Paul. Diese Fragen sind nur ist wie ein Werkzeuginstrument, das ist nicht jetzt die Lösung des Problems, aber die können behilflich sein, um wirklich an die dahin zu kommen, wo zu sehen, was tut sich in meinem Herzen? Was tut sich in meinem Herzen? Warum handle ich so? Und was bewegt mich? Die sind sehr, sehr hilfreich, um das Herz zu erkennen. Deswegen dieser Pfeil, man beginnt von hier und geht nach unten, nicht gleich von unten. Ja, was hast du, was ist dein Hauptwert? Erzähl mal. So wird das nicht funktionieren, weil meistens die meisten Menschen denken, dass über diese drei Dinge, Menschen wissen gar nicht, dass sie existieren. Sie denken gar nicht darüber nach. Das geschieht, so handle ich, fertig. Mein Vater hat so gemacht, meine Mutter hat so gemacht, mein Großvater, und ich bin auch so. Ich bin stolz darauf. Das war alles, ja. Aber dass das schon eine Rechtfertigung ist, das denkt man darüber gar nicht. Dass mein Vater war so und mein Großvater war so. Das ist schon eine Rechtfertigung, eine Begründung, warum ich so und so handle. Und die Bibel spricht von diesen Rechtfertigungen, von unseren Rechtfertigungen, von unseren Begründungen, von unseren Planungen des Herzens, von den Zielen, die das Herz anstrebt. Deswegen müssen wir es beachten, wenn wir wollen erfahren, was tut sich wirklich in meinem Herzen. Diese Fragen, sogenannten Fragen des Herzens. Letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, über das sogenannte Herz des Herzens. Das wird ein bisschen konfus, aber ist nicht so kompliziert. Also das Herz und dann in unserem Herzen, also in unserer Persönlichkeit, der ist nochmal der zentralste Punkt. Das ist der Punkt der Anbetung. Also hier geschieht die Anbetung. Also tieferes gibt es nichts mehr in unserem Herzen. Und das ist das Wichtigste. Und da, Gott arbeitet an uns, dass da sein Wille in erster Linie geschieht. Das ist sein Plan. Gott will angebetet werden, dass nur er angebetet wird. Aber weil unser Herz, wie die Bibel sagt, ist verdorben und listig und trügerisch, und das ist unsere sündige Natur. Deswegen, wir werden immer wieder verleitet, abgeleitet irgendwas anderes anzubeten als Gott. Und daraus natürlich resultieren sich dann sehr, sehr viele Probleme, die wir im Leben haben. Und dieses, das Herz des Herzens, also diesen Mittelpunkt, den dürfen wir nicht aus unseren Augen verlieren. Wenn dort keine Veränderungen stattfinden, dann gibt es keine biblische Veränderungen. Dann gibt's, man kann dressieren den Menschen, man tut wie ein Tier, dressiert man an etwas und dann, es klappt einige Zeit, aber dann kommt, ändert sich ein bisschen die Situation und die Dressur hat nicht funktioniert. Dann weiß ich wieder nicht, wie handle ich wieder nach meiner alten Struktur. Aber wenn hier Veränderungen stattfinden, dann braucht man den Menschen nicht zu dressieren, sondern er, wenn er das richtige Ziel anstrebt, Gott wird ihn führen, Gott wird ihn leiten. Nicht, dass er keine Fehler machen wird, aber er wird aus den Fehlern auch sehr schnell wieder einen Ausweg finden. Das ist praktisch der Bereich der Anbetung, dieses Herz. Und das letzte Thema, was wir letztes Mal gehabt haben, das heißt, war ein großes Thema, die biblische Buße. Biblische Buße besteht aus 6 Komponenten, also Sündenerkenntnis. Zuerst muss man die Sünde erkennen, sehen, dass ich habe gesündigt. Dann die Bibel spricht über die Reue, über die Sünde. Hier sind immer Bibelstellen angegeben. Ihr habt das auf eurer vorletzten Seite, nochmal dieses ganze Bild da. Könnt ihr auch zu Hause mit Vergrößerungsglas die Bibeltexten vergrößern und sie abschreiben, wenn ihr das braucht, wenn ihr das noch nicht habt. Also Reue über die Sünde ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Buße. Scham, sich schämen dessen, was man getan hat, Gott gegenüber. Also das ist ein wichtiger Bestandteil der Buße. Und dann Sündenbekenntnis, das ist ein sehr großer Bereich. Die Bibel gibt uns viele Anweisungen, wie man die Sünden bekennt, bei wem, wann, in welchem Umfang und so weiter, dass da keine solche pauschale Dinge passieren, sondern das muss man immer individuell betrachten. Aber Sündenbekenntnis ist wichtig und Hass gegen die Sünde, das ist ein sehr, eigentlich das stärkste Element im ganzen Prozess der Buße, dass man beginnt, die Sünde zu hassen. Und aus diesem Hass wendet man sich von der Sünde ab, die Trennung von der Sünde. Also wie gesagt, zu jedem Aspekt viele Bibelstellen, es gibt noch mehrere, aber das sind so einige, nur eine Auswahl von den Bibelstellen. Und das ist so das biblische Verständnis von der Buße. Leider, ich muss an mir selbst es feststellen und stellt man auch bei anderen fest, dass mit Buße oft, wir gehen sehr oberflächlich um. Sobald jemand nur gesagt hat, ja, es tut mir leid, und oder ich einfach sage, ja, das war nicht falsch, und das ist schon Buße getan. Aber wenn ich mich selbst überprüfe auf andere Elemente, dann muss ich feststellen, ja, bestimmte Elemente vielleicht fehlen ganz oder sind sehr, sehr, sehr schwach vorhanden. Und ich muss lernen, Buße auf biblische Art zu machen. Nicht nur einfach, okay, es tut mir leid, ja, ja, schon gut, sondern die Sünde bereuen, sie zu schämen, sie zu hassen. Und dann hat man ganz andere Kraft, auch sie zu verlassen. Es gibt ja viele Fälle, wo Menschen, sie tun, sündigen etwas und es tut ihnen leid, sie bereuen es und sie tun es wieder, sofort wieder. Und das ohne Ende, so immer wieder, immer wieder. Und ganz sicher, dass dieser Aspekt bei ihnen ist kommt sehr schwach zum Vorschein. Also alle Aspekte kommen sehr schwach, sehr oberflächlich. Nur dieser Aspekt ist vorhanden. Sündenerkenntnis ist da, ich weiß, ich habe gesündigt. Aber die anderen Aspekte sind dann ganz schwach. Also ich bin überzeugt, dass wenn wir dieses gesamte Bild der Buße umsetzen, dann werden wir eine ganz andere Kraft haben der Sünde gegenüber, als wenn man das nicht tut. Eine Sache zum korrekten Verständnis: Es geht hier nicht um die Vergebung Gottes. Das heißt nicht, dass Gott vergibt nur, wenn wir alle diese 6 Aspekte wunderbar durchgemacht haben, erst dann vergibt Gott. Nein, darum geht es nicht. Gott vergibt uns laut der Bibel, wenn wir die Sünde erkennen und sie bekennen, Gott vergibt uns. Und in vielen Fällen, Gott vergibt uns auch, wenn wir die Sünde auch nicht mal bekannt haben. In der Bibel gibt es Beispiele. Weil Gott schaut auf andere Aspekte, aber das ist jetzt, wir wollen uns nicht vertiefen in dieses Thema. Es geht hier nicht um die Vergebung Gottes, sondern es geht hier um die Verherrlichung Gottes. Wir können Gott verherrlichen viel mehr, wenn wir diesen biblischen Verständnis über die Buße praktizieren. Vergebung bekommen wir, Gott ist gnädig und barmherzig. Gott ist nicht gesetzlich, er sagt, nein, dieser Punkt ist zu schwach ausgesprochen, jetzt nochmal tiefer auf die Knie, jetzt 5 Minuten länger auf den Knien liegen, damit deine Reue deutlicher sichtbar ist. Nein, so tut Gott nicht. Gott sagt ganz, die Bibel sagt ganz deutlich, durch den Glauben wird man gerecht und wenn wir zu Gott treten und sagen, Herr, vergib mir, Gott vergibt. Er führt da keine Inspektionen durch. Aber wenn diese Aspekte bei uns sehr schwach oder gar nicht vorhanden sind, wir werden wieder da hineinfallen. Und das wird sich ohne Ende, dieses Schlamassel, ohne Ende sich wiederholen. Und Gott zeigt uns den Weg der Buße, der uns zum Sieg führt. Buße zum Leben ist das, nicht zum Tod, zum Leben. Und damit Gott mehr und mehr verherrlicht wird. So, es ist eine längere Zusammenfassung, aber wir brauchen sie, um in den Kontext wieder zurückzukommen. Gibt es dazu Fragen? Bitte schön. Wenn nicht, dann wollen wir jetzt weitergehen. Aber jetzt als zwischendurch singen wir das Lied Nummer 266, Komm in mein Herz, Herr Jesus. Ein bisschen, dass wir umschalten und dann ins neue Thema einsteigen. Lass uns aufstehen, das Lied singen. Ein wunderschönes Lied, so schlichtes Lied, aber es spricht diese Wahrheiten aus, worum es uns auch geht. Also nach diesem Lied möchte ich immer am liebsten gleich nach Hause gehen und das ausleben. Das ist kommen, mein Herz, Herr. Der Herr Jesus ist in unserem Herz, ja. Aber es geht hier um seine Herrschaft in uns, um seine Kraft, um seinen Einfluss. Und wir hindern ihn, gerade mit unserem Herzen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen lernen, mehr mit Jesus in gleiche Richtung zu gehen, nicht gegen ihn zu gehen. Gut, unser nächstes Thema, oder jetzt heute, was wir heute machen werden, das werden wir 3 Bibelarbeiten machen, über das geistliche Wachstum, das ist das erste jetzt, und dann kommt der Bereich der Beziehungen, wie Gott die Beziehung zu uns aufbaut, und das ist ein Muster dafür, wie wir auch zueinander Beziehungen aufbauen sollten. Und dann über ein großes Thema, was, ich denke, unter Christen sehr oft vernachlässigt wird und sehr oft missverstanden wird. Was schätzt Gott am meisten in uns? dir? Was gefällt Gott am meisten? Oder worauf hat Gott Ausschau in uns? Wir werden sehen, dass wir alle diese Themen auch wieder mit unserem Herzen zu tun haben. Nun, Römisch 1, geistliches Wachstum. In der Arbeit an seinem eigenen Herzen, wenn man am Herzen arbeitet, kann man sehr schnell verzweifeln. Also die Begriffe, die wir in der Bibel auch lesen über uns, über unseren Zustand, inneren Zustand, die sind nicht erfreulich, sind nicht schmeichelhaft. Zum Beispiel Begierden, Lüste, Begierden oder die Götzen des Herzens. Na schön, ich dachte, wir sind alle gute Menschen. Jetzt plötzlich, wir sitzen alle hier, Menschen mit verdorbenen Herzen, betrügerische Herzen, Begierden sind da, Götzen sind da. Und diese ganze Verdorbenheit. Und ich dachte, wir sind alles nette Menschen. Ich dachte, ich bin so ein netter Mensch. Aber wenn ich hineinschaue, von was die Bibel mir zeigt, dann, ehrlich gesagt, man hat schon seine Mühe, mit ihm zurechtzukommen, das richtig zu verdauen. Und oft Menschen wehren sich einfach und sagen, nein, 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 ich bin nicht so. Gott hat mich verändert, jetzt ich bin ein neuer Mensch. Früher war ich mal so, jetzt bin ich ganz anders. Teilweise stimmt das auch, natürlich. Ja, Gott spricht, die Bibel spricht von Veränderungen. Und doch wissen wir, das ist doch nicht ganz so. Ich bin nicht ganz anders. Bestimmte Dinge sind bei mir ganz anders, aber bestimmte Dinge gehen genauso weiter. Und manchmal habe ich noch mehr sogar Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen, als ich vor der Bekehrung hatte. Dann kommt die Frage auf, ist man überhaupt noch gerettet und ist man überhaupt noch Kind Gottes, wenn solche Dinge in mir passieren, Begierden, Götzen, Verdorbenheit, was bin ich für ein Christ überhaupt? Als wir uns bekehrt haben und gläubig wurden, was hat sich in uns verändert? Diese Frage kommt auch. Müssen wir uns immer noch verändern oder reicht es schon aus? Also als wir uns bekehrt haben, da gab es ja irgendwelche Veränderungen, ganz klar. Reicht es oder muss ich mich noch mehr verändern? Über diese Fragen wollen wir uns jetzt etwas unterhalten, gerade dieses Thema geistliches Wachstum, was das ist und wozu das ist. Nun schaut jetzt in eure Blätter hinein. Christliches Leben ist vom Wachstum gekennzeichnet. Jetzt bitte ich, Harald wird uns helfen beim Lesen, weiterzulesen.
Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.
Also hier steht wachsen, lasst uns wachsen. Weiter.
Kolosser 1, Vers 10. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes.
Wieder wächst, und das wird den Christen gesagt, die schon sind schon gläubig und Gott hat vieles durch sie getan und sie werden aufgerufen zu wachsen. Weiter.
1. Thessalonicher 3, Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann.
Ja, auch hier lesen wir vom Wachstum. Und die letzte Stelle.
2. Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus.
Ja, also wir sehen diese Bibelstellen, es gibt noch andere, die uns dazu aufrufen, zu wachsen. Deswegen kann man ganz ruhig sagen, dass ein normales Kind Gottes befindet sich im Wachstumsprozess. Wir alle müssen oder haben Bedürfnis zu wachsen. Wir brauchen das. Woran kann man geistliches Wachstum erkennen? Wie kann man es messen? Wachse ich oder nicht? Wie kann ich das erkennen? Bitte weiterlesen.
Die Bibel nennt uns zwei Faktoren, an denen man den geistlichen Wachstum feststellen und messen kann. Die Erkenntnis der
Gnade Gottes, tragen wir ein, Gnade Gottes.
Die Erkenntnis der
Sündhaftigkeit
des Menschen.
Also diese zwei Faktoren In diesen zwei Faktoren müssen wir wachsen, damit unser Gesamtwachstum vorankommt. Wir müssen die Gnade Gottes immer mehr begreifen, erkennen, und wir müssen auch unsere eigene Sündhaftigkeit immer mehr begreifen und erkennen. Dann werden wir wachsen. Als Beispiel zwei Bibelstellen, Psalm 40, Vers 3.
Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest.
Und Römer 7, ein Abschnitt von 22.
Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde.
Also ein Christ, der über sich selbst und über Gott so denkt, wie zum Beispiel diese Texte sagen, der ist ein geistlich wachsender Christ. Also und klar, wir können nicht behaupten, dass Apostel Paulus kein geistlich wachsender Christ ist. Natürlich ist er ein großes Vorbild für uns. Und wir sehen hier, wie Apostel Paulus über sich dachte und auch über Gott, wie er dachte, oder Psalmist, wie er über Gott denkt, wie Gott ihn rausgenommen, gezogen hat. Das sind sicher nicht die einzigen Bibelstellen. Es gibt sehr viele Bibelstellen, wo Menschen über Gott reden und über sich selbst. In diesen zwei Kategorien, wie groß ist Gott, wie groß ist seine Gnade und wie sündhaft sind wir, wie unwürdig sind wir der Gnade Gottes. Und gerade diese zwei Wahrheiten, sie geben uns die richtige Richtung für die Entwicklung, für den Wachstum an. Die Beziehung zwischen der Gnade Gottes und unserer Sündhaftigkeit kann man auf diese Weise darstellen. Hier ist dieser Kreis symbolisiert die Sünde in ihrer ganzen Verdorbenheit und Vollkommenheit, wie sie vor Gottes Augen ist. Und dieser Kreis symbolisiert die Gnade Gottes, auch in ihrer Vollkommenheit, Vollendung, wie sie wirklich ist. Wie gnädig ist Gott, wie barmherzig ist Gott, wie groß ist die Gnade Gottes? Oder wie schlimm ist die Sünde? Was ist das Abscheuliche an der Sünde daran? Warum ein Mensch ekelt sich vor der Sünde so viel, der andere viel mehr und der dritte aber kaum? Wieso ist das? Weil wir unterschiedliche Erkenntnisse haben. Wir können nur stückweise, teilweise erkennen, ja, dieses zuerst mal, was die Bibel sagt, ist, dass die Sünde, die Gnade Gottes ist immer größer als unsere Sünde. Das ist schon mal klar. Wenn wir den Bereich der Sünde so darstellen und den Bereich der Gottes Gnade auch grafisch darstellen, dann muss die Gnade immer größer sein. Römerbrief sagt uns ganz deutlich, die Gnade Gottes ist immer größer als unsere Sünde. Jetzt aber, Römer 5, Vers 20, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Niemals ist die Gnade Gottes weniger als unsere Schuld oder unsere Sünde. Die Gnade Gottes ist immer mehr. Das ist eine fundamentale biblische Wahrheit. Wir aber erkennen nur stückweise die Gnade Gottes. Ich hoffe, ich werde euch nicht beleidigen, wenn ich behaupte, dass niemand von uns, auch ich nicht, wir haben keine Erkenntnis, volle Erkenntnis der Gnade Gottes. Noch nicht. Ich habe sie nicht. Egal wie viel wir Erkenntnis von der Gnade Gottes haben, das wird immer ein Stück sein und wahrscheinlich ein kleiner Stück. Weil Gott überrascht uns immer wieder mit seiner Gnade. Und was in der Ewigkeit wir noch erfahren werden, steht uns ja noch bevor, das wird uns ganz, wie man sagt, vom Sockel reißen. Also wie groß die Gnade Gottes ist. Hier nur stückweise erkennen wir auch die Gnade Gottes. Wir erkennen durch unsere Erfahrungen, wie viel Gott, dass Gott die Sünde vergeben hat, dass Gott nicht nachtragend ist, dass Gott so geduldig ist, dass er so viel Segen schenkt zu jeden Tag. Wenn man das merkt und erkennt immer mehr und mehr, aber das ist immer stückweise. Auf der anderen Seite, unsere Erkenntnis der Sünde oder unsere Sündhaftigkeit ist auch nur ein Stück. Niemand von uns weiß hundertprozentig, wie schlimm er ist in den Augen Gottes, wie schlimm die Sünde ist in den Augen Gottes. Wir haben keine Ahnung davon, weil wir nicht absolut heilig sind. Nur Gott ist absolut heilig. Deswegen nur absolut Heilige kann bewerten das Böse in absolute Masse. Wir sind selber sündhaft, wie sollen wir das Böse bewerten? Wir werden immer bewerten so uns zugunsten irgendwie, aber nicht dich objektiv. Nur Gott weiß ganz genau, wie schlimm die Sünde ist. Wir aber erkennen es nur zum Teil. Es ist auch, ich denke, nur ein kleiner Teil von dem, was wirklich Sünde angerichtet hat. Viele Menschen sagen so, ja, wie kann Gott barmherzig sein und gnädig und dann Menschen in der ewigen Hölle quälen, ewig. Also als ob jetzt Gott daran schuld wäre irgendwie. Die Frage muss man anders verstehen. Wie schlimm muss doch die Sünde sein, dass der barmherzige Gott diesen Weg gegangen ist, um die Hölle zu schaffen. Wie schrecklich muss doch die Sünde sein. Aber wir haben diese Sicht nicht. Wir denken, ist doch nichts Besonderes. Was ist denn da noch? Nur ein Apfel im Garten Eden da, ja? Ist das so schlimm? Bis heute stolpern die Leute darüber und lehnen Gott ab wegen diesem Apfel. Das war ein Apfel. Ich denke nicht, dass es ein Apfel war, ja? Aber Menschen gebrauchen oft dieses Wort. Also wir haben dieses volle Sicht nicht. Wir haben unser Verständnis von der Sünde, unsere Erfahrung, unsere Erkenntnis ist auch nur stückweise. Und das ist eine gewisse Beziehung zwischen diesen zwei Erkenntnissen. Wie erkennen wir die Gnade Gottes und wie erkennen wir die Sünde Gottes? Das ist eine bestimmte Dynamik vorhanden zwischen dem. Wenn wir die Sünde erkennen, wenn die Erkenntnis der Sünde wächst, es wächst auch die Erkenntnis der Gnade. Wenn es weniger, je weniger wir die Sünde erkennen, desto weniger erkennen wir die Gnade Gottes. Das ist diese Dynamik zwischen der Erkenntnis der Sünde und zwischen der Erkenntnis der Gnade Gottes. Je mehr Sündenerkenntnis, desto mehr Gnadenerkenntnis oder Erfahrung. Das zum Beispiel in Lukas 7,47 sagt Jesus über eine Frau, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Also das ist hier dieses Prinzip. Diese Frau wusste, dass ihr wurde viele Sünden vergeben. Sicher, ihre Erkenntnis ist immer noch mangelhaft. Sie wusste gar nicht, dass ihr dieses vergeben wurde. Aber schon das, was sie wusste, hat sie dazu bewogen, umso mehr über Gott zu staunen, über seine Gnade und Barmherzigkeit. Sie hat erfahren, die Gnade Gottes, dass ja, mir wurde die ganze Schuld vergeben. Also wenn wir, je weniger wir Verständnis über unsere Sündhaftigkeit haben, je mehr wir Erkenntnis haben, Sündenerkenntnis haben, desto weniger werden wir auch die Gnadenerkenntnis haben. Und umgekehrt, je mehr wir in der Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit wachsen, desto mehr werden wir auch in unserer Erkenntnis der Gnade Gottes wachsen. Jetzt lesen wir wieder ein paar Zeilen, bitte.
Wir brauchen Wachstum in der Erkenntnis der Gnade Gottes, weil wir sehr wenig Ahnung davon haben. Wir brauchen Wachstum in der Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit, weil wir sehr wenig Ahnung davon haben.
Also wir von beiden haben im Prinzip sehr wenig Ahnung. Niemand hat von uns ein vollendetes, vollkommenes Bild von der Gnade Gottes, auch nicht von unserer eigenen Sündhaftigkeit. Und das gibt uns jetzt eine Richtung des Wachstums, das wir so mit solchen Skizzen dargestellt, kann man es einfacher verstehen. Wachstum auf dem Weg der Heiligung. Also wir haben hier das Wort Gottes, das Gesetz, seinen Willen, seinen offenbarten Willen, seine Maßstäbe, seine Standarte, das haben wir alles in der Bibel. Und wir haben hier diese zwei Linien, die zeigen uns Folgendes auf, dass auf einer Seite ist hier der Zustand unseres Herzens in Beziehung, im Verhältnis zum Willen Gottes. Inwiefern tun wir das alles? Inwiefern entspricht das, entspricht Gottes Plan in uns? Und diese Linie, die untere, die nach unten führt, das ist die Linie der Sündenerkenntnis. Also hier erkennen wir, je mehr wir mit der Schrift uns beschäftigen, je mehr wir in uns gehen, wir werden immer wieder erkennen, wie hoch die Maßstäbe Gottes sind und wie weit wir davon entfernt sind. Das ist das Prinzip des Gesetzes, das ist die Arbeit des Gesetzes. Das Gesetz zeigt uns immer die Sünde auf, sagt Römerbrief, Die Erkenntnis der Sünde kommt durch das Gesetz. Und das Gesetz, das ist im Wort Gottes gegeben. Und da werden wir sensibilisiert darauf. Also wir erkennen beides, die Maßstäbe Gottes und unseren Ist-Zustand, wie weit wir davon entfernt sind. Die obere Linie zeigt uns die Erkenntnis der Gnade Gottes. Also dieses Kreuz, das erste Kreuz ist, als wir zu Jesus gekommen sind, uns bekehrt haben, Buße getan haben. Das haben wir erfahren, dass alles, was uns bekannt, bewusst war von der Sünde, Gott hat alles vergeben. Das ist doch wunderbar großartig. Also das ist unbeschreiblich groß. Dass man kommt zu Gott mit der Schuld, beladen mit der Schuld, verschiedene konkrete, bewusste, unbewusste Sünden. Und man betet und Gott vergibt, man wird frei. Wir haben diese Erfahrung gemacht und wie schön diese Erfahrung ist, wie wunderbar ist. Wir beginnen das Kreuz Jesu zu rühmen, wir beginnen die Gnade Gottes zu rühmen. Der Stand unserer Gnadenerkenntnis ist eben so, an diesem Punkt, eben hier. Ja? Hier unsere Sündhaftigkeit und hier ist die Gnade, Erkenntnis der Gnade Gottes. Das Leben geht aber weiter und dann, wie es immer ist, nach einem Höhepunkt, wo wir so hoch richtig sind, geschieht etwas, wo wir erfahren wieder, wow, ich bin ja eigentlich Sünder, immer noch. Jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht, nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt und je nachdem, wann die Taufe war, wenn sie gleich auch kurz danach war, auch nach der Taufe erkennt man, der Kampf mit der Sünde geht ja weiter. Mich zieht es wieder irgendwo zu Sünde hin. Die Begierden sind da. Ich dachte, sie sind jetzt verschwunden. Viele Menschen kommen in Stolpern und sagen, ich habe mich falsch bekehrt, ich muss mich noch einmal bekehren. Oder solche sagen einfach, nee, ich bin überhaupt kein Christ, ich bin gar nicht wiedergeboren. Ich habe persönlich solche Fälle schon erlebt, wo Menschen aufgrund dessen, weil sie nach der Bekehrung wieder nicht nur gesündigt haben, sondern diesen Drang zur Sünde verspürt haben. Sie haben gesagt, nee, ich bin nicht wiedergeboren und ich will jetzt nicht heucheln, also mich zieht eigentlich dahin, ich will gar nicht zum Gottesdienst gehen. Ich will jetzt zum Beispiel was anderes machen, aber ja, ich will nicht heucheln, ich mache eben was anderes. Ich gehe nicht zum Gottesdienst. Ich will einfach das machen, was das Herz, mein Herz mich zieht. Ganz falsch verstanden, die Dynamik des Herzens und natürlich ganz tragische Folgen dann. Aber wir erkennen unsere Sündhaftigkeit. Also hier, in diesem Punkt, ist schon die Sündhaftigkeit wieder tiefer als hier. Und dann geschieht Folgendes. Wir tun Buße wieder darüber, und wir erkennen wieder die Gnade Gottes, dass Gott uns auch dieses vergibt. Eigentlich Gott hat uns, wir erkennen ja von der Schrift, dass Gott hat uns hier schon alles vergeben. Aber unsere Erkenntnis kommt nicht mit so schnell. Wir erfahren es praktisch wieder beim nächsten Mal, wo wir tiefer gesunken sind. Nicht tiefer gesunken sind in die Sünde, sondern wir erkennen unsere Sündhaftigkeit heftiger, tiefer. Und dann erfahren wir wieder die Gnade Gottes, dass sie auch das vergibt. Und so geht es immer weiter. Wir machen immer wieder diese Erfahrungen, dass wir, nachdem wir die Gnade Gottes gerühmt haben und freuen uns darüber, immer wieder erfahren wieder unsere Sündhaftigkeit, dass der Kampf weitergeht, es ist gar nicht alles weg, es ist nicht alles verschwunden. Und vieles ist da, neue Dinge tauchen auf, neue Begierden tauchen auf und die werden auch kräftig, das ist mit Alterswachstum verbunden. Junge Leute zum Beispiel, sie haben bestimmte Interessen, ältere oder alte Menschen haben wiederum ganz andere Interessen. Und das kann sehr schnell in Begierden sich zum Ausdruck entwickeln. Und zum Beispiel ein alter Mensch kann sehr viel darauf setzen, ich muss von meinen Kindern besucht werden oder begrüßt werden nach dem Gottesdienst. Wenn jetzt jemand von Kindern mich nicht begrüßt, dann ist die Hölle los. Das ist nichts anderes als die Begierden des Herzens, die verlangen das. Und man erkennt dann, Mensch, wie bin ich doch sündhaft? Jetzt wegen diesem ärgere ich mich über meine Kinder, ich verurteile sie, ich bin bereit, mit ihnen zu zanken und mich zu beleidigen darüber. Und dann erkennt man, wow, auch wenn ich schon lange, so lange im Glauben bin, ich bin immer noch nicht vollkommen umgekehrt. Die Sünde ist immer noch da, sie wuchert in mir. Und dann schaut man auf das Kreuz Jesu, auf die Gnade Gottes, Herr, auch das vergibst du mir. So geht es praktisch immer weiter und weiter und weiter. Was merken wir, was wird dadurch, das Bild stellt das dar, was wird hier größer? Fällt es jemandem auf? Das Kreuz wird größer. Das Erlösungswerk Christi wird größer. Und weil wir die Gnade erkannt haben und die Sündenerkenntnis. Es ist sehr wichtig, dass wir beide diese Schienen, auf beiden Schienen fahren, nicht nur auf einer. Wenn der Mensch nur über seine Sündenerkenntnis redet, aber über die Gnade Gottes nicht, auf sie nicht schaut, dann wird er sehr möglich in eine Werkgerechtigkeit hineinrutschen oder in Verzweiflung, Resignation und so weiter. Wenn der Mensch jetzt nur über die Gnade Gottes redet, aber nicht über die Sündhaftigkeit, dann, ja, man sagt zwar, Gottes Gnade ist groß, aber warum es so wichtig für mich ist, weiß ich auch nicht so richtig, weil ich bin ja ein guter Mensch im Prinzip. So einen guten Mensch zu erretten, ist eigentlich keine große Kunst. Und Gott hat gut getan, dass er mich errettet hat, weil ich das eben würdig bin. Ich habe mich verändert, das ist eine falsche Erkenntnis, total falsche Erkenntnis. Das ist nicht dieses geistliche Wachstum, was Gott haben von uns erwartet. Der Weg nach oben geht durch den Weg nach unten. Das ist eine gute Zusammenfassung von diesem. Also wenn ich hierhin kommen will mit meinem geistlichen Wachstum, dann muss ich bereit sein, hierher herunterzusteigen. Der Weg nach oben geht durch den Weg nach unten. Wenn ich diesen Weg nicht gehen werde, werde ich diesen Weg auch nicht gehen können. Dann werde ich auch in der Gnade Gottes niemals, die Gnade Gottes niemals erfahren, wenn ich meine Sündhaftigkeit nicht erkannt habe. Bei der Sündenerkenntnis bedeutet nicht, dass man immer schlimmere Sünden tut. Nein, es kommt gar nicht auf die Art der Sünden an, sondern es kommt darauf hin, dass man die Sünde immer mehr und mehr mit den Augen Gottes bewertet. Und in den Augen Gottes, alle Sünden sind vom Wesen her, vom Wert her gleich. Jede kleinste Sünde bewirkt den geistigen Tod und jede kleinste Sünde hat Gott das Blut Jesu Christi gekostet. Die Folgen von Sünden sind unterschiedlich, das wissen wir. In diesem Sinne gibt es große, kleine Sünden. Ja, ein Mord hat ganz andere Folgen als einfach ein bisschen Faulheit. Aber auch Mord, auch Faulheit von ihrem Wesen her sind gottwidrig und gottfeindlich und absolut für Gott ungeeignet. Und Gott verurteilt und verdammt diese Sünden genauso wie auch schlimmsten, größten Mord oder Ehebruch. Der Weg nach oben, bitte tragen wir ein, geht durch den Weg nach unten. Können wir ausfüllen. Harald, bitte weiterlesen.
Wer oben sein will, muss bereit sein, nach unten herabzusteigen.
Und noch zwei sehr gute Aussagen. Bitte.
Wir sind viel
schlimmer,
als wir über uns denken. Die Gnade Gottes ist viel
besser,
als wir über sie denken.
Also das müssen wir uns, mir hilft dieser Gedanke. Also oft denkt man, Mensch, ich hätte nie gedacht, dass ich doch so schlimm bin. Eigentlich bin ich noch schlimmer, nur ich sehe das noch nicht. In seiner Gnade, Gott offenbart uns nicht gleich unsere ganze Verdorbenheit, nur stückweise. Aber das ist immer für uns die Chance, die Gnade Gottes zu erfahren. Und ich bin eigentlich schlimmer, als ich über mich denke oder als die Menschen über mich denken. Ich bin viel schlimmer. Aber die Gnade Gottes ist viel besser, viel größer, wiederum als ich über sie denke oder wie die Menschen über sie denken. Die Gnade Gottes ist viel, viel größer. Und das ist unser Schwung, unsere Energie, unsere Freude, das ist unsere Chance. Das ist das Evangelium. Das geistliche Wachstum äußert sich dadurch, dass Jesus für uns immer größer und immer wichtiger wird. Dieses Kreuz wird immer größer. Jesus wird größer für uns. Nicht wir werden besser. Ob wir besser werden oder nicht, das ist überhaupt unwichtig. Jesus wird für uns immer wichtiger. Und im Prinzip nicht wir wachsen, sondern er wächst in uns. Sehen wir dieses Kreuz, ja? Im Prinzip Jesus wächst in uns, nicht wir. Oft wie wächst du im Glauben oder ist er im Glauben gewachsen? So sprechen wir, ist auch korrekt, ist auch gut. Aber will ich nicht vergessen, eigentlich wonach wir fragen, wie viel bedeutet Jesus mir? oder dir seit deiner Bekehrung, wie viel bedeutet Jesus für dich? Ist er größer geworden für dich? Einflussreicher, stärker, mächtiger, anbetungswürdiger oder nicht? Das ist die Frage des Wachstums. Es geht um Jesus. Er wird größer, wenn wir in diesen zwei Kategorien wachsen, dann am Endergebnis, Jesus wird größer. Das ist geistliches Wachstum.